FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Tag zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und habt ihr das gewusst? Jeder achte Deutsche führt eine Fernbeziehung. Ja, was das mit Fußball zu tun hat, mit dem FC, im Grunde gar nichts. Aber wenn jeder achte Deutsche eine Fernbeziehung führen kann, haben wir uns gedacht, dann können wir das doch erst recht. Und damit nochmal Grüße ins hunderte Kilometer entfernte Frankreich, in die Vendée. Hallo Alex.
Ja, hallo Guido. Ja, fast 900 Kilometer sind es, glaube ich, hier in der Nähe von Nantes sind wir hier und weiterhin gibt es von FC-Fans keine Spur, aber wir haben neben uns jetzt einen Eintracht-Frankfurt-Fan, der hat riesengroß den Pokalsieger-Feierei auf seinem Wohnmobil stehen. Allerdings kam er ein bisschen kleinlaut hier an nach dem Pokal aus am Wochenende.
Ja. Habt ihr ihn ein bisschen in den Arm genommen, ein bisschen getröstet? Nach dem Erstrunden aus.
Ja, natürlich. Er kann es, glaube ich, ganz gut verschmerzen nach der Feierei im letzten Jahr. Alles gut.
Ansonsten habt ihr hoffentlich weiterhin entspannten Urlaub.
Ja, doch. Also wir entdecken hier die Umlande, sind gestern Kanu gefahren und haben hier großen Spaß.
Alex, du hattest bestimmt im Abi Leistungskurs Französisch, nehme ich an. Was heißt Kegeln auf Französisch?
Oh Gottes Willen. Ich habe es gestern sogar noch gelesen, weil es so ein Strandkegeln gibt und das ist dieses nordische Strandkegeln, aber ich habe es mir nicht gemerkt.
Ich habe natürlich mal intensiv recherchiert. Kegeln heißt auf Französisch Jouer au Bowling. Und damit hätten wir die perfekte Überleitung, um nochmal zurückzublicken aufs grandiose 9:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Berlin. Willkommen bei den FC-Kegelbrüdern. Hier sind sie nochmal für euch. Alle Neune.
Louis Schaub auf Cosiello, noch 20 Meter, Cosiello, tiefer Ball, Chance, der Ronne, Tor! Na bitte, das ist doch die schnelle Antwort! Simon Terodde mit dem 1:1.
Hut ab vor der Reaktion nach dem 0:1 von den Jungs. Sie haben konsequent weitergespielt.
Pass in die Mitte, Tor! Simon Terodde, Doppelpack! Und Drexler mit einem Ball an den Fünfer. Und da ist das Tor! Simon Terodde, Dreierpack geht doch! Der kann's heute!
Ja, als Stürmer bin ich dafür da, die Dinge zu verwerten.
Drexler macht selber! Der könnte eigentlich auf Schaub spielen. Aber dann dreht er sich um die eigene Achse und dann schlitzt er den Ball ins lange 4:1!
Ja, da gehört dann auch ein bisschen Glück dazu, dass der Torwart einen Tick weiter aus dem Tor steht und das dann, glaube ich, genau hinten ins Eck reinfällt.
Der Pfiff von Pfeiffer, Ball ist freigegeben. Was macht er? Marcel Risse, flach rein ins Tor! 5:1!
Da bin ich positiv, was die Jungs und wie die Jungs das angenommen haben und dann konsequent einfach dieses Spiel weitergespielt haben.
Die Flanke, Louis Schaub an den Fünfer, Kopfballtor! Ein Kopfballtor von Vince Cosiello. Oder habe ich mich da verguckt? Ich mag es eigentlich kaum glauben.
Dass er dann ein Kopfballtor macht, passiert halt mal.
Der ist doch gerade mal knapp über 1,50 groß. Aber dann schraubt er sich hoch.
Ist mir auch mal passiert, ja.
Verwarnung gegen den Berliner Verteidiger und dann blitzschnell ausgeführt. Überraschend und das Tor! Dominik Drexler!
Das klingt vielleicht immer so ein bisschen einfach, aber am Ende ist es so, dass wir einfach Selbstvertrauen brauchen, dieses System so zu spielen. Und da ist es manchmal entscheidend, ob man einen Meter weiter rechts oder weiter links steht.
Flanke, Jannes Horn an den Fünfer, Kopfball, Terodde, Tor! Simon Terodde zum vierten.
Ja, da weiß ich einfach, dass ich da auch bedient werde. Und ja, am Ende bin ich dafür da, die zu machen.
Und dann kommt der Gruß in Richtung Fans. Und die geben jetzt nochmal alles, als wenn es hier der knappe Siegtreffer gewesen wäre.
Aber vielmehr hat mich eigentlich gefreut, dass wir viele unterschiedliche Torschützen hatten, dass wir auch aus dem Mittelfeld viele Aktionen hatten, die die Torgefahr hatte.
Nächste Flankenmöglichkeit, kurz durchgesteckt, abgelegt, Tor! Louis Schaub! 9:1!
Ja, jeder hatte irgendwo Spaß, auch Hunger, Tore zu machen. Hätten wir sogar noch 2, 3, 4 mehr machen müssen, aber ich glaube, wir sollen die Kirche im Dorf lassen und sind heute mit 9 schon zufrieden.
Ja, ich war definitiv zufrieden mit den 9 Stück, hatte einen riesen Spaß im Olympiastadion. Zusammen mit 3000 mitgereisten Kölner Fans. Wie viel Spaß hattet ihr vom Bildschirm in Frankreich?
Ja, wir haben natürlich auch gefeiert mit einer Sprite und einem Glas Wein, wie es sich gehört hier. Nein, es war doch ein launiges Spielchen und man muss ja auch erstmal die richtige Antwort geben nach so einem Rückstand. Und jetzt kann man sagen, das war nur ein Regionalligist, aber fragt mal nach Ulm oder fragt mal nach Frankfurt, fragt mal nach Stuttgart. dann weiß man, wie schwer es manchmal ist gegen die Kleinen.
Ja, selbst die Bayern, ne, haben 81 Minuten gebraucht, um gegen einen Viertligisten dann das Siegtor zu schießen durch Lewandowski.
Apropos die Kleinen, ich habe hier noch einen Kleinen dabei, der hat das natürlich auch verfolgt. Der sitzt hier im FC-Trikot neben mir und er will vielleicht auch mal seinen Kommentar dazu abgeben.
Dann mal los.
Das war stark. Auch Cotiello und Terodde waren richtig gut, viel Treffer, und den würde ich eine 1 geben und ja.
Note 1, da bin ich ganz bei dir. Das war ein großer Auftritt von Simon Terodde mit seinen 4 Treffern.
Ja, das war vielleicht auch der richtige Knotenlöser für den Simon. Der hat ja, glaube ich, seit dem 10. Februar kein Tor mehr gemacht und kein Pflichtspieltor mehr gemacht. Und Tore sind halt das Salz in der Suppe für so einen Stürmer, und das Selbstbewusstsein kehrt zurück. Und der hat sich nachdrücklich für die Startelf in den nächsten Wochen beworben, denke ich, oder Guido?
Ja, also kann man den jetzt eigentlich noch rausnehmen aus der Startelf? Also meiner Meinung nach nicht. Also wer 4 Tore im Pokal macht auch, ja, es war ein Regionalligist. Aber die musst du halt erstmal machen, und er hatte ja noch 2, 3, 4 richtig gute weitere Chancen. Der ist einfach immer genau richtig reingestartet, hat dann auch perfekt die Bälle serviert bekommen. Und das, das ist John Córdoba zumindest in den ersten beiden Bundesligaspielen noch abgegangen. Der hat unermüdlich gearbeitet, aber das allein reicht ja nicht beim Stürmer. Der muss sich halt auch Chancen erarbeiten, der muss mal treffen. Und Simon Terodde hat es vorgemacht, wie es geht.
Ja, das ist ja genau das Problem bei Córdoba, ne? Der kommt ja einfach nicht in diese Abschlusssituation. Also 1, 2 Mal vielleicht in den Spielen, die nutzt er dann immer noch nicht. Und das ist halt, du brauchst halt Tore vorne, ne? Also das ist halt, wenn Terodde die macht, dann muss der auch spielen, in meinen Augen.
Ja, ich habe Markus Anfang auch gefragt nach dem Spiel bei Dynamo Berlin, wie es denn aussieht jetzt. Konkurrenzkampf zwischen Simon Terodde, John Córdoba, klar. Der Trainer möchte sich natürlich noch nicht festlegen.
Kommt auch gerade auf die Situation von dem Spieler an, kommt aufs Anlaufen an, wie können wir besser anlaufen. Es geht ja nicht nur ums Offensivthema, es geht ja auch ums Defensivthema. Wer bekommt wie viel Druck drauf? Dann ist es halt, ob man einen Zielspieler braucht, den man vielleicht auch mal wieder mal anspielen kann als Wandspieler. Dann ist vielleicht mal einer, der sich um Gegenspieler rumdreht. Also der eine macht mal ein bisschen mehr davon, der andere macht mal ein bisschen mehr davon. Deswegen, wir haben genug Qualität bei den beiden und wir können da immer wieder variieren.
Trotzdem meine klare Prognose, Simon Terodde wird weiter in der Startelf stehen, gegen Aue.
Ja, kannst du auch schlecht machen. Wie willst du das begründen, den jetzt wieder rauszunehmen? Ne? Also das ist halt, du hast halt wenig Torgefahr vorne gehabt und der hat es jetzt gebracht. Und das wird er vielleicht wieder, also hoffentlich wiederbringen gegen Aue dann auch.
Simon Terodde selbst ist ja eher so ein zurückhaltender Typ. Hat gesagt, ich habe mir da jetzt nicht so groß Gedanken gemacht, dass ich erstmal in der Liga draußen saß und ich bin ja nun mal dafür da, Tore zu machen. So, das war sein Statement nach dem Spiel. Aber klar wird ihn das auch gewurmt haben, ne, dass er in den beiden Spielen in Bochum und zu Hause gegen Union Berlin in der zweiten Liga erstmal zugucken musste.
Ja, ich meine, hinterher kann man immer gönnerhaft tun, ne? Also, das ist halt, der hat ja vorher schon klar gesagt, dass sein Ziel die Startelf ist und dass er spielen will. Und das gilt ja nicht nur für ihn, aber gerade für ihn auch. Der will hier der Torschützenkönig werden, der den FC zum Aufstieg schießt. Und deshalb will er spielen, ist doch klar.
Wer auch spielen will, ist unser kleiner Franzose, der natürlich nicht nur knapp über 1,50 groß ist. Der hat die 1,60 schon überschritten, also das nur mal der Vorstelligkeit halber. Aber Vincent Cosiello hat auch ein starkes Spiel in meinen Augen gemacht im Pokal.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, dass man sich fragte, was er denn eigentlich verbrochen hat nach einer starken Vorbereitung und auch guten Trainingsleistungen. Der hat sich jetzt nachdrücklich beworben, auch als Kopfballungeheuer zu gebrauchen. Also jetzt kann er ja wirklich alles. Da gibt es ja kein Argument mehr, den auf der Bank zu lassen.
Hat er auch einen weiteren Treffer vorbereitet, noch 3, 4 ganz gefährliche Bälle vorne in die Tiefe reingespielt, die hätten zu weiteren Treffern führen können. Also ich fand, er war mit der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld zusammen übrigens, und das Zusammenspiel, das hat mir gut gefallen, mit Jonas Hector. Da hast du natürlich dann auch enorm viel Ballsicherheit im Zentrum, ne? Mit Hector auf der 6 und davor Cosiello.
Vincent ist genau der Typ, den du da brauchst, um diese ganzen torgefährlichen Jungs da einzusetzen. Und er hat dann ganz viele Optionen, ob Drexler, ob Schaub, ob Clemens dann oder Terodde. Und mit Jonas dann hinter sich, das kann eigentlich nur gut werden.
Bitter natürlich, falls jetzt Cosiello weiter in der Startelf stehen sollte, für Niklas Hauptmann. Der hatte ja noch im Heimspiel gegen Union Berlin in der Startelf gestanden. Aber da hatten wir ja auch schon im letzten Podcast drüber diskutiert. Das wirkte bei ihm alles noch so ein bisschen nervös, ein bisschen hektisch. Vielleicht wollte er auch zu viel. Er wird es jetzt schwer haben.
Ja, für den Moment ja. Ne? Aber der Junge hat ja auch noch Zeit und ich denke, da wird auch mal weiter rotiert werden. Halt irgendwo. Ist auch ein Spieler, der durchaus mal von der Bank kommen kann. Ja, ich glaube, da wird er auch erstmal sitzen.
Dann haben wir zwei Änderungen der Startelf im Pokal gegen Dynamo schon angesprochen. Es gab aber ja noch eine dritte im Vergleich zum Heimspiel gegen Union. In der Innenverteidigung, Meret war wieder drin in der Startelf für Lasse Sobig. Und auch da meine Prognose, der wird weiter drin bleiben in der ersten Elf. Hat seine Sache ordentlich gemacht, wobei die Abwehr natürlich kaum gefordert worden ist gegen Dynamo Berlin. Also das muss man natürlich dann auch dazu sagen. Aber Meret ist halt der vielleicht etwas bessere Aufbauspieler im Vergleich zu Lasse Sobig.
Ja, die Ballverluste aus der letzten Reihe, das waren halt einfach auch zu viele gegen Union. Da hat der Gegner ja auch ganz klar den Lasse spielen lassen. Also ich denke, dass das Anfang da auf Meret setzen wird.
Was auch sehr schön war am Sonntag in Berlin, er ist wieder zurück, Marco Höger. Nach anderthalb Monaten rund, nach seiner Schulter-Eckgelenks-Sprengung, hat er sein Comeback gefeiert, hat ein paar Einsatzminuten bekommen. Das erstmal natürlich total positiv, hat mich total gefreut für Marco Höger.
Ist einfach ein Junge, bei dem man jedes Training, selbst jetzt als er verletzt war, merkt, dass er brennt, dass er so schnell wie möglich in die Mannschaft zurückkommen möchte. Und der gibt Gas, der will vorangehen. Wird es natürlich auch noch enger machen dann vorne drin. Ne?
Ja, wird dann auch spannend zu sehen sein, wie Markus Anfang dann mit diesem Luxusproblem im zentralen Mittelfeld umgeht. Ich denke mal, jetzt gegen Erzgebirge Aue wird er weiter auf, wir haben es angesprochen, Jonas Hector sowieso, der ist gesetzt, aber auch Vincent Cossiello setzen. Aber irgendwann, wenn Marco Höger dann wieder bei 100% ist, dann ist er natürlich eine brutal starke Konkurrenz.
Ja, die Frage ist halt, ob es diese Option gibt, halt Jannes Horn hinten rechts spielen zu lassen, wie er es dann nach der Auswechslung getan hat. Ne? Und Hector hinten links und dann Höger drin dann jetzt. Dann würde allerdings Risse draußen sitzen, was natürlich auch wieder Probleme geben könnte. Also, wir haben ordentlich Konkurrenz im Kader, das steht zumindest jetzt mal fest.
Ne? Ja, und Risse ist ja dann im Verlauf des Spiels dann auch nach vorne vorgezogen worden und hat seine Sache da auch echt gut gemacht. Freistoßtor noch erzielt, aber das kennt man schon von ihm, wobei er den mal schön flach unten reingesetzt hat und mal nicht oben rechts in den Winkel. Aber Marcel Risse hat natürlich unbestritten in der Offensive großartige Qualitäten und ist für mich auch somit der beste Flankengeber in der Mannschaft.
Du hast ja eigentlich keine klaren Außenspieler sonst. Ne? Also selbst Hector ist ja auch keiner, der jetzt auf links auf die Grundlinie geht. Janis Horn ist es auch nicht. Deshalb kannst du eigentlich auf den Cello nicht verzichten. Deshalb könnte es dann natürlich auch vorne Christian Clemens erwischen, aber der war zuletzt ja auch einer der stärksten. Also die Qual der Wahl. Manchmal möchte man nicht der Trainer sein.
Aber der Trainer ist immer der Trainer, Markus Anfang, und der hat dieses Luxusproblem. Und zum Thema Konkurrenzkampf hat er das hier gesagt.
Jeder hat seine Qualität und wir müssen halt entscheiden, welche Qualität wir brauchen für das Spiel. Das habe ich auch schon in der Vorbereitungsphase immer wieder gesagt. Und manchmal ist es auch so, dass du sagst, vielleicht individuell könnte der uns da wesentlich mehr helfen, aber für die Mannschaft und für die mannschaftliche Geschlossenheit passt gerade das andere. Und da müssen wir halt die Entscheidungen treffen und die Jungs müssen halt uns immer wieder anbieten, dass wir sie aufstellen können. Und deswegen kann auch immer wieder durchgewechselt werden.
Also Markus Anfang lässt sich da noch nicht so in die Karten gucken. Sind wir mal gespannt, wer gegen Erzgebirge Aue dann auflaufen wird. Wer definitiv wohl nicht dabei sein wird, einmal mehr, Simon Zoller jetzt im Pokal gar nicht im Kader und Freddy Sörensen ja ohnehin schon längst auf dem Abstellgleis gelandet.
Ja, die Problematik ist sicherlich, dass für beide die Interessenten nicht gerade Schlange stehen. Ne? Also die haben halt doch höhere Ansprüche als das, was es gerade an Interessenten gibt. So, ob Union Berlin so einen Simon Zoller bezahlen kann, sei mal dahingestellt. Und bei Freddy Sörensen hat man überhaupt noch kein heißes Gerücht gehört. Ne? Also das ist halt...
Ja, zwischendurch hieß es mal vielleicht ein Verein in Italien, aber das hat sich ja zerschlagen offenbar.
Da ist ja der Transfermarkt jetzt zu. Genau. Schwierig. Die Frage ist halt aber dann auch, wie schleppst du die in Anführungszeichen dann mit, wenn du die halt nicht transferiert bekommst, dann wird's halt doch, ist der Kader doch recht groß, ne?
Ja, immer ein kleines Risiko. Unzufriedene Spieler können dann natürlich für Unruhe im gesamten Kader sorgen. Wobei ich ja Simon Zoller und auch Freddy Sörensen schon zugute halte, dass sie charakterlich so einwandfrei sind, dass sie da nicht da auf die Barrikaden gehen werden.
Das stimmt, das ist richtig. Und für den Rest muss man ja sagen, was eben vielleicht noch ein bisschen zu kurz kam in der Pokalbewertung. Wichtig war, mal so ein Spiel hinzulegen, wo du in allen Belangen überzeugt hast, auch um dieses System anfangen zu, in den Glauben in die Spieler reinzubekommen. Ne? Du hast halt so ein bisschen nach Union diese Zweifel gemerkt, in dem einen oder anderen auch im Umfeld schon. Also wir haben letztes Mal über zwei Stürmertaktiken diskutiert und da muss halt die Überzeugung in diese ganze Truppe rein und da war dieses Spiel, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorn.
Ja, und Markus Anfang hat genau das gesehen, was er ja vorher gefordert hatte. Die Jungs müssen sich viel mehr Torchancen herausspielen, viel mehr in die Tiefe kommen, hinter die letzte Abwehrreihe. Das haben sie ja fast minütlich geschafft gegen Dynamo Berlin. Die waren ja komplett überfordert, der Regionalligist.
Trotzdem war es ein Pflichtspiel. Du musstest das erstmal schaffen. Du hast zurückgelegen, du hast die richtigen Antworten gefunden. Du hast es halt quasi am lebenden Objekt nochmal vorführen können, dass du es... dass dieses System funktioniert. Jetzt hast du nächste Woche dann eine Stufe schwieriger und dann musst du es halt nochmal beweisen. Und so kommt so langsam der Glaube auch der Spieler in dieses System rein, weil ich glaube, das ist wesentlich bei so einem Trainer, der halt so ein riskantes System auch spielt und dass die Spieler diese Überzeugung haben, um einfach das auch zu leben, weil wenn der Zweifel da ist, dann kann es schwierig werden. Das hat man letztes Jahr bei Peter Bosch in Dortmund zum Beispiel gesehen, als dann plötzlich die Zweifel da waren, da funktionierte nichts mehr. Jetzt scheint mir der FC da auf einem ganz richtigen Weg zu sein.
Ja, da sprichst du im Grunde genau das an, was auch Dominik Drexler gesagt hat im Interview nach dem Pokalspiel gegen Dynamo. Der hat nämlich auch nochmal herausgestellt, dass das einfach fürs Selbstvertrauen enorm wichtig ist, dass du eben weißt, es funktioniert. Die Mannschaft kann es umsetzen und genau das müssen sie jetzt halt rüber transportieren ins Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.
Ja, das wird nochmal eine schwere Herausforderung als jetzt Dynamo sicherlich. Die sind nicht gut gestartet mit nur einem Punkt und dem Pokal aus gegen Mainz. Die wollen da Wiedergutmachung, die werden sicher massiert hinten drin stehen. Aber genau das hast du ja jetzt geübt gegen Dynamo und dann musst du es halt in der zweiten Liga jetzt auch beweisen, dass du das kannst. Ich denke, die Zuschauer werden auch die Erwartung haben, dass du da einen Sieg und zwar einen deutlichen herausschießt.
Ja, die Bilanz bislang von Aue 0-1 in Berlin, dann zu Hause ein 0-0 in Magdeburg. Also in der zweiten Liga in dieser Saison noch kein einziger Treffer. Dann das 1-3 gegen den Erstligisten Mainz. Mainz hatte in Unterzahl sogar gespielt und dann eben gewonnen. Also das sind natürlich Ergebnisse, die jetzt nicht gerade für eine breite Brust beim Gegner sorgen. Aber du hast es angesprochen, Aue wird versuchen, sicherlich ganz tief hinten drin zu stehen, Räume eng machen. Und das musst du dann halt erstmal knacken.
Ja, ich warne gerade bei Aue vor Hochmut. Ich muss da nur immer an Michael Mayer erinnern, der damals ankündigte, im AIDA-Marsch Aue besiegen zu wollen. Und ich möchte nichts in der Haut von Aue stecken. Das ging damals ganz gehörig in die Hose, deshalb ein bisschen Demut tut er gut. Und,
Da gab es Haue gegen Aue.
Ja, das kann schon mal passieren. Deshalb, also Daniel Mayer ist da Trainer, der war bis zum Sommer ja noch Nachwuchsleiter beim FC. Junger Mann, der halt auch sicher die Mannschaft, also den FC halt in- und auswendig kennt und weiß, wie er seine Mannschaft einzustellen hat. Sicher sehr brennt auf das Spiel, das hat er schon vor der Saison dann in den Interviews ja auch deutlich gemacht. Ja, also man sollte gewarnt sein, aber man darf auch das nötige Selbstvertrauen haben, bezwingen zu können.
Wollte ich gerade sagen. Also der Favorit ist und bleibt ganz klar der erste FC Köln. Und wir hören mal gerade rein, was Simon Terodde über das kommende Heimspiel sagt.
Es ist ein ganz anderes Spiel. Aue kommt ins Rhein-Energie-Stadion und ist sicherlich mit einem Punkt zufrieden. Wir müssen weiter dominant auftreten, wie wir es jetzt auch gegen Union Berlin gemacht haben. Und dann werden wir zwangsläufig zu Chancen kommen und die müssen wir dann verwerten.
Stadion wird wahrscheinlich wieder nahezu ausverkauft sein. Im Moment gibt es noch ein paar Resttickets, aber die Kulisse wird wieder großartig sein. Also der Support der Fans, der ist da und alle brennen, das merkst du auch in Köln natürlich darauf, endlich den ersten Heimsieg feiern zu können.
Ja klar, also da wartet ganz Köln drauf und nach dieser Wahnsinnsunterstützung 3000 Leute in Berlin, die den FC da in so einem Spiel, wo du eigentlich nur verlieren kannst in der Theorie, anfeuern, dann zu Hause wieder so ein volles Haus, das ist schon Wahnsinn bei allen negativen Nebengeräuschen, die wir in der letzten Woche über das Phantom wieder hatten, ist die breite Masse doch extrem begeistert und extrem pro FC und wollen dann Fußballfest feiern und die Spieler werden ihres dazu tun, hoffen.
Ja, und mit einem Heimsieg hättest du dann nach 3 Spielen 7 Punkte, wär's erstmal richtig schön oben drin. Und danach kommt ja, wenn wir schon mal weiter gucken, das Auswärtsspiel, sicherlich ein sehr schweres Auswärtsspiel beim FC St. Pauli, im Moment ja grandios gestartet. Also da wäre es ganz gut, wenn du jetzt zu Hause erstmal den Dreier einfährst.
Ja, da deutet sich schon das erste Spitzenspiel an, dieser noch jungen Saison. Kann man sich drauf freuen, aber dafür sollte man sich warm schießen und mit wahrscheinlich dann mit Terodde, mit Cozziello, mit Marais und einem offensiv ausgerichteten FC. Und ich bin gespannt.
Das letzte Heimspiel gegen Aue, hab nochmal nachgeguckt, wurde übrigens 4:1 gewonnen. Doppeltorschütze damals Marcel Risse. Also der darf gerne wieder zuschlagen.
Hat er am Sonntag gezeigt, dass er noch weiß, wo das Tor steht und in der Vorbereitung ja auch ein paar Mal. Man darf gespannt sein, ob er nochmal nachlegt.
Alex, dein Tipp?
Ja, ich glaube, das wird schon deutlich. 3:1.
Ja, ich orientiere mich auch mal so in die Nähe des letzten Duells in Müngersdorf gegen Aue. 4:1 wird es nicht geben, aber ich tippe mal auf ein 3:0. Ich glaube, der FC schafft es jetzt zu 0 zu spielen hinten.
Ja, das wäre auch mal erfreulich, nachdem man ja selbst im Pokalspiel da einen Gegentreffer hinnehmen musste. Das passt dem ehrgeizigen Timo Horn sich da auch nicht. Der will auch mal den Kasten sauber halten und dann, dann als Sieger vom Platz gehen. Kann schon sein, dass du recht hast.
Die Überschrift wird dann hoffentlich bei euch lauten: Haue für Aue und nicht Haue gegen Aue. Diesmal, ja. Bitte schon mal vormerken. Ja. Ihr könnt natürlich alle live dabei sein, wenn ihr nicht selbst ins Stadion geht, bei Radio Köln auf der 107,1 FC Live oder im Netz fc-radio.de. Da werde ich das Spiel für euch die kompletten 90 Minuten kommentieren und der Express ist natürlich auch am Start.
Wer lieber auf den Live-Ticker setzt, kann den bei uns natürlich nachlesen, live während des Spiels, vorher, nachher auf express.de, in Print Express. Wer es noch nicht hat, das FC Total Saisonmagazin ist immer noch zu empfehlen. Wer alle Infos über die neuen Spieler und den neuen Trainer, das neue Management braucht, dem sei das FC Total nochmal ans Herz gelegt. Ansonsten freuen wir uns alle aufs Spiel und hoffen, Punkte 5-7 einzufahren.
Und ihr dürft natürlich auch gerne fleißig kommentieren, wenn ihr was zu sagen habt zu den Themen, die wir angesprochen haben in diesem Podcast. Zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite FC-Reporter Ostrowski oder einfach bei Soundcloud könnt ihr ja auch kommentieren. Gerne abonnieren den Podcast, würden wir uns sehr freuen über positiven Zuspruch. Ja, und Alex, dann sage ich mal, mach dir noch ein paar schöne Resttage.
Nächste Woche bin ich wieder da und dann machen wir uns alles wieder von zu Hause aus. Dann ist es auch technisch ein bisschen einfacher. Da bitte ich um Nachsicht, wenn es den ein oder anderen Fahrer heute gab. Das WLAN hier in Frankreich ist nicht ganz so stabil wie zu Hause. Wie gesagt, also wir freuen uns schon auf nächste Woche, dann hoffentlich mit einem Sieg gegen Aue im Rücken.
Das Rauschen klang fast wie Meeresrauschen. Also alles gut, denke ich. Mach's gut, Alex. Ciao.
Danke, bis dann. Mach's gut. Ciao.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.